Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. Es sind wieder zwei Wochen rum. Ich muss mich immer noch darauf eingewöhnen. Wir hatten gerade auch ein Vorgespräch. Ich komme noch nicht darauf klar, dass ich nur eine Woche Zeit habe. Zwei Wochen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen daneben. Zu wenig geschlafen die Nacht. Diese Woche ist auch wieder Sören dabei. Er muss mich heute wahrscheinlich durch die Folge ziehen, weil ich ja jetzt schon am Anfang, entweder ist es der Alkoholmangel oder ich weiß es nicht, was mich jetzt hier gerade schon so zum Stottern bringt. Sören, wie geht's dir?
Gut, kann ich klagen. Alles tutti.
Du bist ein bisschen fitter als ich, oder?
Ja, also jetzt nicht wahnsinnig erholt, aber auch nicht K.O. oder so. Also alles gut. Ich hatte am Wochenende einen längeren Walk, wie man das jetzt so macht aktuell, mit Spazierengehen und so. Bin voll im Game.
Wie geht's dir denn jetzt nach deiner Impfung? Du bist, glaube ich, der Einzige von uns, der geimpft ist.
Stimmt, wir hatten ja auch gar keine Folge seitdem. Ja, ich wurde am Ostermontag geimpft und zwar mit dem guten Zeug, nicht mit dem Loser-Impfstoff. Also ich habe BioNTech bekommen, hatte abends dann nach der Impfung einfach so ein bisschen wie Muskelkater im Oberarm, wo halt reingeimpft wurde. Und das war's. Mehr Nebenwirkungen gab es nicht. Also ich war weder müde noch sonst was.
Ich habe zwei Fragen. Wie kannst du sagen, dass du das gute Zeug gekriegt hast, wenn du nicht Sputnik bekommen hast? Und das Zweite ist, wie fühlt es sich an, endlich mal wieder Muskelkater seit 12 Jahren zu haben?
Also seit 12 Jahren den ersten Muskelkater zu haben, das war ja nur ein kurzes Vergnügen, weil ich wurde mittags ungefähr, also so 11 Uhr circa geimpft und hatte dann halt nur abends, bevor ich gepennt habe, irgendwie was davon. Von daher war es jetzt nicht so die Erfahrung. Sputnik ist ja leider noch nicht verfügbar. Ich hätte gerne noch 2-3 Wochen länger gewartet, aber ich war dann doch nicht bereit, so lange zu warten.
Okay. Aber hast du nochmal eine Rückfrage zu dem Muskelkater? Hast du dich direkt schlanker gefühlt, weil du dachtest, du hast was gemacht, obwohl du nur den Arm angehalten hast?
Nein, definitiv nein. Du, das war wie ein Einkauf im vierten Stock tragen. Das kenne ich.
Okay. Da das hier heute beruflich stattfindet, dachte ich mir, ich kann auch eine berufliche Reise machen und ich bin heute unserem Gast näher, als er, glaube ich, erwartet hat, weil ich bin in Hamburg, ich sitze in Wilhelmsburg und unser Gast, wenn ich mich nicht total irre, sitzt auch in Hamburg und nur für dich zur Info, du kannst deinen Namen sagen, du kannst es lassen, du kannst dir auch irgendeinen anderen Namen ausdenken, aber herzlich willkommen, wir haben diese Woche einen Gast wieder, der auch was mit einer Idee zu tun hat, von der wahrscheinlich noch nichts weiß, aber vielleicht die Tage rufe ich nochmal an im Anschluss, weil ich dir noch was anderes erzählen will. Aber erstmal herzlich willkommen.
Jo, moin, danke für die Einladung.
Wo sitzt du?
Nicht ganz in Hamburg. Ich bin nach Buxtehude rausgezogen, ein bisschen weiter raus aufs Land, raus aus der ätzenden Stadt.
Bei Monte?
Bei Monte, ja. Kenne ich zwar nicht weiter so. Ich habe ihn auch noch nicht hier rumcruisen sehen, aber mein Bruder ist ein großer Fan von solchen Menschen.
Ja. Du musst auch aufpassen. Ich habe letztens gesehen, dass Monte alle verklagt, die ein Foto von ihm machen. Und du darfst auch nicht zu nah an seinem Haus rumlaufen, weil dann verklagt er dich auch direkt wegen Privatsphäre.
Achso, ja, weiß ich, könnte mir nicht passieren, weil ist für mich jemand, wie jeder andere Mensch, auch einer. So, interessiert mich nicht, was die machen wirklich.
Okay. Ich habe was angeteasert für mich, weil ich ein Thema bei dir immer wieder verfolge und ich folge dir auch auf Instagram schon seit einigen Jahren und auch bei allen anderen Channels, wo du dich irgendwie rumtreibst. Du machst irgendwas mit Fahrrädern.
Genau, ich versuche die immer so weit zu quälen, bis die Teile aufgeben und versagen, damit ich dann meinen ganzen Radfahrkumpels Tipps geben kann, von was sie lieber die Finger lassen. Das ist mal so, kann man das auch ganz gut zusammenfassen. Ja, also ich fahre eigentlich Rad oder was heißt Rad? Radsport seit circa 15 Jahren und habe da so diverse Sachen erlebt und durchgemacht, Reisen, Rennen, alles Mögliche, was so die Palette bietet. Und ja, ist eigentlich ein stetiger und treuer Lebensbegleiter und Weggefährte, das alte Stahlross.
Ich bin echt heute gespannt, was deine letzten Reisen sind. Ich kenne noch ein paar aus der Vergangenheit, aber erstmal so für die Zuhörer, du bist auch von der Insel Rügen. Dementsprechend kennen wir beide dich eigentlich, Sören, kennt dich eigentlich auch vom Sehen zumindest her, glaube ich. Mhm. Du bist ja auf Rügen auch schon Radsport gefahren, ne? Wenn du jetzt sagst, 15 Jahre, du bist damals, glaube ich, auch für, für so ein Team da auf der Insel gefahren, oder?
Genau, ja. Also ihr hattet
Wann
auch
hast du
mal
damit?
angefangen haben wir eigentlich, ich meine 2006. Also irgendwie in der 11., 10., 11. Klasse, dann hat das halt mal so ein bisschen Struktur gekriegt, das Ganze. Ihr hattet ja auch mal Felix zu Gast, aka DJ Keule. Und mit dem ist das halt das eigentlich alles so ein bisschen begonnen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben keinen Bock morgens immer auf den Bus zu warten, lass mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und das ist dann schnell eskaliert, so dass wir halt teilweise morgens in der Schule gesessen haben, wenn der Bus noch im Schnee festgesteckt hat. Haben alle möglichen Leute quer verstreut über die Insel auch mit dem Rad besucht. Das war halt so, kennt ihr ja, ne, wenn du keinen Bock hattest, irgendwie den einen Bus am Tag zu erwischen, der dich aus deinem Kuhdorf zum nächsten Kumpel fährt, dann hast du halt nicht so viele Optionen. Kannst du noch deine Eltern anbetteln, den Fußbus nehmen oder du schwingst dich halt mit dem Fahrrad irgendwo hin. Und genau, und dann gab es damals einen Radsportverein, der sich gegründet hat. Das waren, oder damals noch Team Rügenfisch, unter dem Verein die Nordlichter. Und ja, da haben wir dann damals unsere erste mal Grundausstattung gekriegt, mal ein olles, schäbiges Rennrad und abgewetzte Klamotten, die schon abgetragen waren. Aber es war für uns halt immer noch absolutes Highlight, weil als Schüler hast du natürlich irgendwie kaum Knöpfe in der Tasche, geschweige denn Geld für ein Rennrad oder für teure Klamotten und Ausrüstung. Von daher war das echt schon ein Quantensprung für uns, halt ein vernünftiges oder ein Rennrad zu bekommen und mal irgendwie so eine schönen 100% synthetischen Lycra-Klamotten.
Was hat dich aber da krass so früh schon dran angefixt? Weil ich bin auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, viele Freunde von mir auch, aber es ist ja trotzdem nochmal ein ganz anderer Sprung, dieses Extreme zu machen, und wir werden ja auch gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, du machst ja auch teilweise schon sehr extreme Sachen.
Genau. Also das ist ganz witzig, ich habe das immer damals gar nicht so richtig wahrgenommen, warum ich es mache. Wurde letztes Jahr mal von einem Bekannten aus Hamburg gefragt, ob ich für so ein Underground-Magazin mal auch was darüber schreiben möchte, über den Radsport. Und da habe ich gesagt, okay, ich schreibe dir was, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie einen schnöden Reisebericht zu schreiben, sondern das wird dann halt doch sehr persönlich. Und der Grund dafür ist, und Hannes, du wirst mich auch noch kennen, ich bin halt nicht der, also ich bin jetzt kein typischer Tour de France Rennradfahrer, sondern ich habe irgendwie ordentlich was auf den Rippen gehabt und habe es immer noch. Und das extreme Radfahren war eigentlich eine Kompensation für ein mangelndes Selbstwertgefühl zum Teil. Also es ist zum Teil verbunden auch mit so leichten Mobberei natürlich, dann in der Schule. Und da habe ich irgendwas gefunden, woran ich richtig Spaß hatte. Ich war dort sehr gut. Und das hat mir im Laufe der Zeit natürlich auch irgendwie eine gewisse Anerkennung verschafft. Also gerade die Zeit, nachdem ich dann Rügen verlassen habe und nach Hamburg gezogen bin und hier diesen Radsport wirklich exzessiv und extensiv ausgelebt habe, war das sozusagen, das so ein bisschen, hat das kompensiert, was mir dann vielleicht gefehlt hat. Das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen ins Philosophische rein, aber ja, das war so zum Teil mein Antrieb. Einfach so, dass ich mir dann darüber ein bisschen die Anerkennung geholt habe, die mir sonst vielleicht im normalen Leben nicht überall entgegengebracht wurde.
Hattest du das Bewusstsein dafür damals schon oder kam das jetzt erst im Nachhinein, so in der Rückbetrachtung?
Das kam erst im Nachhinein. Also es ist halt, liegen zigtausende Kilometer und viele, viele tausend Stunden allein auf dem Rad zwischen. Und am Ende auch so ein bisschen einfach die, ja, mal das hinterfragen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil ich habe dann mit diesem Extremradsport, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dann aufgehört, weil ich dann in ein Studium gegangen bin, Teilzeitarbeit, Fernbeziehung etc. Also sind viele Sachen zusammengekommen in der Konstellation, die mir das nicht mehr ermöglicht haben, jeden Tag auf dem Rad zu hocken. Nachdem ich dann nach 4 Jahren mit dem Studium fertig war, habe ich es wieder probiert, in diese Szene einzusteigen und auch wieder daran teilzunehmen. Und da habe ich gemerkt, dass mir das gar nicht mehr das bringt und das gibt, was es vorher gebracht hat. Und dass mir das auch keinen Spaß mehr bereitet hat, so in dem Sinne. Und dann habe ich halt angefangen, okay, werde ich jetzt erstmal nicht akzeptieren. Ich suche mir halt irgendwie eine andere Richtung im Radsport, mit der ich mich jetzt mehr identifizieren kann. Aber das war dann so erstmal so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja merkwürdig, dass mir das vor 4 Jahren noch so viel Spaß bereitet hat, dass ich bereit war, dafür alles in Kauf zu nehmen, die weitesten Anreisen und die fiesesten Qualen und Entbehrungen. Und dann auf einmal ist es so nicht mehr von absoluter Bedeutung, sondern war dann etwas, was ich in der Vergangenheit, ein Kapitel meines Lebens, was ich in der Vergangenheit genossen habe, aber was ich dann auch abgeschlossen habe und hab dann einfach ein Kapitel weitergeblättert.
Ich muss auch zugeben, das hat aber auch echt was damals bei mir zumindest ausgelöst, weil ich hatte, ohne das jetzt persönlich zu meinen, euch nie so richtig auf dem Schirm, weil wir einfach, glaube ich, wir sind ja auch im Jahrgang unterschiedlich gewesen und so weiter, dadurch hatte man ja weniger miteinander zu tun, aber man kannte euch immer für dieses Extreme, dass ihr so viel Fahrrad fahrt und ich habe auch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, dass er das irgendwie dämlich findet oder sonstiges. Ich fand das immer krass bewundernswert, weil ihr da auch wirklich viel Zeit reingesteckt habt, um das halt zu machen. Deswegen bin ich dir auch irgendwann gefolgt. Wir haben zwar mal dann eine Zeit lang auch bei FLZ da in Lauterbach was zusammen, mal, glaube ich, zwei Nachmittage zusammen in so einer Klitsche da zusammengesessen und Löcher gebohrt. Aber fand ich schon immer sehr bewundernswert und sehr krass, wie ihr euch da so reingeopfert habt. Das habe ich damals nicht so verstanden. Jetzt verstehe ich es ein bisschen an der Stelle. Das ist schon heftig gewesen. Also auch da nochmal trotzdem Respekt, dass ihr das so extrem gemacht habt. Und auch klar, wenn die Beweggründe jetzt was anderes sind, aber heavy.
Ja, es wird halt auch, aber es ist so wie jetzt auch mit der, jeder gewöhnt sich widerspenstig daran, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten und so war das halt auch ein Gewöhnungsprozess. Ganz selbstverständlich, jeden Morgen bei Wind und Wetter aufs Rad zu steigen und zur Schule zu radeln. Und quält man sich halt da den Berg hoch zum Gymnasium, alle rennen im triefenden Regen mit ihrem Ranzen da hoch und wir in unseren Spandex-Schlibbern quälen uns auch da hoch. Und das war natürlich immer, die anderen Leute, die da hochgelaufen sind, die sind dir erstmal nicht aufgefallen. Das war halt die Masse. Aber die beiden Hampel, die da echt einen Sockenschuss haben und sich danach zur Schule quälen bei Wind und Wetter, so wie du sagst, das ist halt irgendwie so hängen geblieben bei den Leuten.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nicht als Spinner, sondern halt eher immer so dieses, ich habe mich jahrelang mal gefragt, warum ihr euch so krass quält in dem. Ne? Also wir haben ja auch Felix im Podcast hier gehabt, der hat ja auch so gesagt, dass ihm das immer so ein bisschen so einen Kick gegeben hat, auch an diese Extreme zu gehen. Aber ja, ich fand es damals halt, wie gesagt, echt spektakulär. Und ich habe ja dann auch gesehen, dass du es jahrelang ja noch weitergemacht hast, bis du dann studiert hast. Weil du hast ja auch nicht direkt studiert nach dem Abi. Du hast ja bisher noch einen anderen Weg gegangen erstmal. Ne?
Genau, ich musste dann... hatte mich eigentlich für eine Ausbildung beworben bei Airbus in Hamburg. Die hatten dann aber, naja, gab es sogar ein paar Komplikationen mit der Einstellung und dann musste ich erst noch ein Jahr Bundeswehr zwischenschieben, bis ich dann ja, 2009 nach Hamburg gezogen bin und ja, 3 Jahre Ausbildung dann absolviert. Dann habe ich noch ein Jahr ganz normal gearbeitet, wusste dann, okay, ich will studieren gehen, habe auch da eine Freistellung gekriegt von meinem Arbeitgeber. Und ja, und in der Zeit, in diesen 5 Jahren eigentlich Vollgas gegeben, sag ich mal so, immer hart am Ballern.
Aber sag mal, euer Schulweg, den ihr damals so mit dem Rad immer gefahren seid, der war jetzt auch nicht unerheblich. Also das waren jetzt nicht 4 oder 5 Kilometer, die ihr da täglich gefahren seid, ne?
Nee, es war aber auch nicht so extrem. Also jetzt im Nachhinein eigentlich relativ luschige 9, 10 oder 11 Kilometer, je nachdem, wie man gefahren ist. Das war jetzt gar nicht mal so die mega Entfernung. Meistens waren wir so in 20 Minuten da, also viel schneller. Also du warst auf jeden Fall schneller, als wenn du zu Fuß zur Bushaltestelle gehst, auf den Bus wartest, fährst und wieder zur Schule läufst. Das war vielleicht auch eine Bewegung, das war einfach auch effizient. So, du hast die Zeit effizient genutzt und hast dich gleichzeitig noch ein bisschen bewegt.
Konntest aber in der Zeit keine Hausaufgaben abschreiben.
Ja, das war egal, das hat sowieso keinen interessiert bei uns dann.
dann hatten wir die falschen Lehrer, glaube ich. Ja, krass. Und als du dann nachher deine Ausbildung da gestartet hast und so weiter, was waren denn so die extremsten Erfahrungen, die du dann in den Jahren gemacht hast? Also was ist dir da so besonders hängen geblieben?
Also zum einen habe ich mich dann relativ schnell von diesem ganz normalen Radsport verabschiedet. Ganz normaler Radsport in dem Alter heißt Kriterien fahren, manchmal ein Rundstreckenrennen. Und Kriterien musst du dir so vorstellen wie eine ganz normale, lange Hauptstraße in Berlin, Hamburg oder einer anderen beliebigen Großstadt. Du fährst irgendwie einen Kilometer runter, 180 Grad Wende, Kilometer zurück. Und das fährst du so lange, bis du entweder voll auf die Fresse fliegst und dir dein Fahrrad kaputt machst oder bis nach einer Stunde oder zwei das Rennen zu Ende ist. Also relativ dröge. Das habe ich dann relativ schnell für mich gemerkt, dass mir das keinen Spaß macht, sondern dass mich eher die Langstrecke reizt. Weil da geht es wirklich darum, dass du lange gut Fahrrad fahren kannst und nicht, dass du irgendwie besonders viel Glück hast oder hast ein gutes Team, was dich halt auch mal so ein bisschen zum Sieg führen kann, wenn das alles passt und die Umstände dafür gegeben sind. Und dann der Grundstein war eigentlich, dass wir während der Schulzeit noch 2007 nach Schweden gefahren sind zum Vätternsee. Da gibt es jedes Jahr die Vätternrundfahrt, das sind 300 Kilometer um den Vätternsee. Und da hatten wir uns damals vorgenommen, Felix, Ole war noch dabei und ich, dass wir diese Strecke in unter 9,5 Stunden oder 10 Stunden fahren wollten. Und da waren so die ganzen alten Hasen so, ja, das haben wir schon viele versucht und das wird nichts und das wird nichts und das lasst mal sein, da seid ihr nur enttäuscht. Und am Ende hat es doch geklappt. Ich meine, wir sind dann sogar unter 9 Stunden geblieben, 8,5 Stunden oder so. Und da habe ich dann auf jeden Fall ja irgendwie Blut geleckt und Freude dran gefunden, mich halt irgendwie länger auf dem Rad zu quälen, als es eigentlich absolut nötig wäre. Das Ganze ging dann weiter mit der Teilnahme an einem Brevet in Hamburg. Da war der Start oben in Langenhorn. Und dieses Wort Brevet kommt eigentlich aus dem Französischen, bedeutet irgendwas so, ja, so eine Art Selbstprüfung, Selbsttest. Da geht es im Prinzip um nichts. Du hast einen Startpunkt, es kommen ein paar Leute zusammen, es gibt einen GPS-Track für dein Navi oder ein Roadbook, wo abgeschrieben ist, an welcher Kreuzung du wo abbiegst. Und du hast bestimmte Stempelstellen. Das heißt, an den Eckpunkten von dieser Route musst du mal irgendwie an der Tankstelle dir einen Stempel holen in dein Buch. Und dann wird das am Ende gewertet und hast das denn geschafft oder nicht. Da bin ich hingekommen. Das Wetter war relativ bescheiden. Und dann habe ich so ein paar alte Hasen angeguckt, so aus ihren erfahrenen alten Augen. Und dann so ungefähr, weiß schon, was hier heute abgeht, ne? 600 Kilometer fahren und so. Ja, hab ich Lust drauf. Ja, aber ist ja, also, bist ja jetzt auch gar nicht so alt. Also, bist du dir wirklich sicher? Und ich so, ja, das passt schon. Also, ich hab da ein gutes Gefühl, das wird was. Ja, und als ich dann noch gesagt habe, ich will das Ganze in unter 24 Stunden fahren, weil am nächsten Tag die Bahn zurück nach Rügen fährt und ich habe keine Option, länger zu brauchen, war sie erstmal so, okay, ja, gut, nehmen wir erstmal so hin, aber geglaubt hat mir das dann keiner, dass es klappen könnte. Und das war dann so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt zeige ich denen doch, dass es geht. Und nach 23 Stunden und 12 Minuten waren dann auch die 600 Kilometer absolviert. Das war so die erste richtige Langstrecke, die auch unorganisiert ist. Also da musst du dich halt irgendwie selber verpflegen, nachts bei McDonald's anhalten, musst du für die nächsten 150 Kilometer essen und trinken in die Trikottaschen stopfen. Und dann fährst du halt wirklich für dich alleine durch die Nacht und durch den Tag und dann bist du halt irgendwann da, wenn du dann den Schneid hast, das so durchzuhalten. Ja, und dann ging es weiter mit 24-Stunden-Rennen. Das heißt, wirklich 24 Stunden im Einer-, Zwei-, also Solo im Zweier-Team, Vierer-Team oder teilweise auch Sechser- und Achter-Teams.
Also warte mal ganz kurz, Erik.
Ja?
Ganz kurz zu den anderen 600 Kilometer zurück. Hast du da zwischenzeitlich schon geschlafen oder hast du da wirklich hart durchgezogen?
Nee, das geht dann durch. Also da die Zeitvorgaben, dass du diese Prüfungen bestehst, die sind relativ relaxed. Das heißt, wenn du jetzt wirklich irgendwie morgens gerade in der Dämmerungsstunde so ein Tief hast, wo du sagst, ey, ich muss mich jetzt mal irgendwie hier, ich nehme jetzt meine Scheckkarte und mache mir hier die Tür auf von einem Geldautomaten, dann kannst du dich da auch 2-3 Stunden reinlegen oder auch 4 und kannst da pennen. Und wenn du dann trotzdem den Rest der Strecke zügig fährst, bist du immer noch in deinem Zeitlimit von, ich glaube, bei 600 Kilometern sind das 36 Stunden.
Okay.
Aber damals für mich ist das halt nicht war das keine Option zu schlafen, sondern wie gesagt, nächsten Tag stand der Zug, der wartet nicht auf mich. Und dann hieß es halt Hacken hinterher und ab dafür.
Was denkt man dabei dann, wenn man da auf dem Fahrrad sitzt so lange und sich dann ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch hasst oder sich fragt, was man da eigentlich gerade veranstaltet?
Ja, hat man immer wieder. Also das hört auch nicht auf. Das wird auch nicht besser mit den Jahren gefühlt. Denken ist ja relativ. Also es ist eigentlich Also ich habe da gelernt, in wirklich kleinen Etappen zu denken. Das ist dann bis zur nächsten Kurve, bis zum nächsten Ort. Nie weiter als irgendwie so 3 bis 5 Kilometer wirklich aktiv denken, obwohl man im Hintergrund natürlich rechnet. So, mit dem Schnitt, die verbleibende Strecke, dann habe ich den Wind, dann fahre ich so schnell. Wann bin ich da? Wann muss ich auftanken? Nehme ich jetzt die Tankstelle oder schaffe ich es noch zur nächsten? Man ist eigentlich viel mit so einer Organisation drumherum so ein bisschen beschäftigt. Und das ist gar nicht mehr so, dass man sich dann so die ganze Zeit selbst hinterfragt, was man da macht und wie man da gestrandet ist, sondern das ist eigentlich mehr so, wie schaffe ich das Ding jetzt zu Ende zu bringen? Weil ich habe es mir ausgesucht. Mich hat ja keiner gezwungen, da mitzufahren, sondern es ist ja alles aus freien Stücken. Und ja, und dann hast du natürlich noch so, musst aufmerksam bleiben für den ganz normalen Verkehr drumherum. Nachts muss die Aufmerksamkeit extrem hoch sein, damit du das wahrnimmst, was sich noch vorne in deinem kleinen Lichtkegel abspielt. Weil es kann durchaus passieren, dass sich auch irgendwie ein Wild vom Rad holt und du dann da ja, im Straßengraben landest oder eventuell auch wirklich schwere Verletzungen davon trägst. Und da ist eigentlich genug zu tun. Und wenn mal wirklich mal Luft ist, entweder denkt man dann mal an gar nichts und fällt wirklich in so einen trancegleichen Zustand, dass du mal auch 10 Kilometer fährst, ohne dass du weißt, an was du gerade gedacht hast, sondern wirklich mit ganz leerem Kopf einfach so dahin radelst. Oder man kann natürlich dann auch die Zeit nutzen, was ich dann auf den Radreisen gemacht habe, sich mal selber zu hinterfragen. Also, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Leben? Bin ich damit zufrieden? Wie kann ich das ändern? Möchte ich das überhaupt ändern? Wo will ich dann hin? Und also das ist eigentlich eine perfekte kleine Auszeit fürs Gehirn, um sich mal Zeit für Dinge zu nehmen, für die sonst im Alltag eigentlich keine Zeit bleibt. Ist alles so schnelllebig und alles digital und Informationsschwemme und Flut. Und das hat man, das ist sehr irrelevant. Also es geht jetzt nicht darum, sein WhatsApp und sein Instagram zu checken, sondern da bist du halt in dem Moment und kannst du dir auch über alle möglichen Dinge Gedanken machen, die halt nicht damit zu tun haben, irgendwie sich gerade in die sozialen Gegebenheiten einzufügen und einzupassen oder irgendjemandem zu gefallen oder sonst wie, sondern ja, bist halt da mit dir allein.
Okay, ich hatte dich vorhin unterbrochen, du hattest gerade erzählt, dass du dann Richtung 24-Stunden-Rennen gegangen bist.
Genau, das war dann so für mich der nächste Schritt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mal zu einem 24-Stunden-Rennen und wirklich mal gucken, auch wie viel Leistung kann ich in 24 Stunden abrufen. Da war ich dann das erste Mal am Nürburgring. Da gibt es dann auch wirklich auf der kompletten Nordschleife ein sehr großes, etabliertes 24-Stunden-Rennen. Da hat es mich aber auch wirklich völlig zerrissen. Also das war mein erstes Rennen. Da war ich natürlich dann, habe ich extrem viel Lehrgeld gezahlt, falsch gegessen, zu wenig getrunken, von der Leistung her völlig überzogen, dann irgendwann nachts da an die Strecke gebrochen, zum Zelt gefahren, so im Halbdämmerschlaf 5 Stunden Toastbrot und Cola in mich reingestopft und dann morgens aufs Rad und nochmal ein paar Runden gefahren, war natürlich nichts zu holen, da keine Platzierung oder dergleichen, aber ja, war dann auch so, okay, ich muss mir jetzt eine Pause gönnen, der Körper zwingt mich dazu, aber es geht auf jeden Fall weiter, sobald ich wieder fahren kann. Und das war dann so die erste Erfahrung in dem Bereich und dann gab es Rennen in der Nähe von Neumünster in Nordtorf. Das ist so ein bisschen kleiner und familiär organisiert gewesen. Da konnte ich dann 3 Jahre hintereinander relativ gut abschneiden und dann das Highlight, beziehungsweise die beste Leistung habe ich mal abgerufen in Belgien auf einem 24-Stunden-Rennen auf so einer kleinen Rennstrecke in Zolder. Und da sind am Ende rausgekommen 816 Kilometer in 24 Stunden. Und das hat dann trotzdem leider nur zum zweiten Platz gereicht. Also da gehe ich dann schon auch so mit einem gewissen Ehrgeiz ran. Aber das war natürlich klar, dass ich nicht der Einzige bin, der da irgendwie Bock drauf hat, auf dem Treppchen zu stehen, sondern da gibt es auch andere, die da hart drum fahren und auch entsprechend alles geben.
Gibt es denn so Marken bei so einem 24-Stunden-Rennen, wenn es da um Strecke geht, wo man sagt, okay, wenn du halt die oder die Marke knackst oder erreichst, dann bist du ganz gut dabei oder dann bist du vorne dabei oder ab der Marke wird es auch unrealistisch, die zu erreichen oder so?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich wieder sagen, dass ich das nicht so hundertprozentig beantworten kann oder nicht so fundiert beantworten kann, weil mich das dann doch wieder nicht so interessiert, was die anderen Leute gemacht haben. Also im Wettkampf, klar, interessiert mich, was mein Kontrahent oder mein Gegner oder die Gegnerin macht. Aber jetzt im großen und ganzen Bild kann ich das jetzt schlecht beurteilen. Ich meine, der 24-Stunden-Solo-Weltrekord liegt bei über 900 Kilometer. Dazu muss man sagen, sind denn die 800 Kilometer schon ein bisschen läppisch, weil die 800 Kilometer auf einem relativ flachen Parcours abgespult wurden in einem sehr, sehr großen Fahrerfeld. Das heißt, ich konnte mich einen Großteil dieser Strecke oder auch dieser Zeit, dieser 24 Stunden, im Windschatten von anderen Radfahrern aufhalten und so extrem Energie sparen. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen, weil der Solo 24-Stunden-Weltrekord natürlich auf einem extrem aerodynamischen Zeitfahrrad gefahren wurde, mit absolut ausgefeilter Sitzposition und der guten Bedingung, vielleicht auch in der Halle, wo du keinen Einfluss hast von Wind und Höhenmetern. Andersrum gibt es 24-Stunden-Rennen und andere Extremradrennen, die durch die Alpen führen, wo du zigtausende Höhenmeter sammelst, wo du auch nie auf diese hohe Durchschnittsgeschwindigkeit kommst. Also von daher ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die Bedingungen, unter denen gefahren wird, so variabel sind.
Okay, und dann hast du außerhalb dieser Rennen, die ja auch in irgendeiner Form organisiert waren, ja auch selber Sachen organisiert und durchgeführt, also so diese Radreisen.
Genau, das war dann, ja, 2009 ging das los. Da hatte ich dann nach der Bundeswehr so ein Ja, Monat Pause eingeplant zwischen Bundeswehr und Ausbildung und hatte dann irgendwie am Anfang des Jahres gesagt, so zu Freunden und Familie: Ich habe im Sommer einen Monat frei, ich fahre zum Nordkap. Ja, du Digger Teddy, fahr mal zum Nordkap, so ungefähr war dann immer so die. Und naja, hat erstmal keiner geglaubt, weil mit 19 zum Nordkap radeln ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber macht ja auch nicht jeder. Und ja, irgendwann haben mich dann meine Eltern in Rostock an der Fähre abgegeben und dann haben sie Modi noch eine Krokodilsträne über die Wange gelaufen. Und dann bin ich aber abgedampft. Und dann war ich, glaube, 3,5 Wochen später wieder in Mukran am Fähranleger und habe mich dann einmal von Helsinki durch Finnland hoch zum Nordkap ja, geschleppt und dann wieder zurück nach Rügen. Und das war eigentlich so. Ja, es war jetzt auch keine richtige Radreise. Ich hatte minimale Ausrüstung am Rad. Ich bin auch mit dem Rennrad gefahren. War das erste Mal so, ja, weg von allen Leuten, die mir irgendwie auch helfen könnten. Also ich war da dann das auch wirklich auf mich alleine gestellt. Hab mir dann mal ein, zwei Mal Hilfe von außen geholt, indem ich einfach mal eine Panne hatte oder einmal auch am Nordkap war das Wetter so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mal ein paar Anhalter fahren wäre jetzt auch nicht schlecht. Und wurde ich dann auch zweimal mitgenommen. Einmal zum nächsten Fahrradladen, einmal aus strömenden Dauerregen bis zum nächsten Campingplatz. Und das habe ich dann aber auch nie so wirklich negativ bewertet, weil das für mich auch dazugehört. Also man kann sich dann quälen, wenn man möchte und sich da durchbeißen. Aber ich habe das auch nie bereut, weil ich dadurch auch immer irgendwie coole Leute kennengelernt habe und das die Reise auch ein bisschen interessanter gemacht hat.
Aber wenn du mit dem Rennrad gefahren bist, dann bist du die ganze Zeit Straße gefahren oder gibt es da einen Radweg oder bist du auch Offroad gefahren?
Nee, also hauptsächlich die Hauptverkehrsrouten. In Finnland ist das eigentlich, ja, hast du sowieso gar nicht so viele Chancen nachher, auch gerade im Norden, irgendwelche Routen auszuwählen. Auch Offroad wäre extrem anstrengend, sich da eine Route zusammenzubasteln, weil die sich halt außerhalb der Hauptstraßen eigentlich nur im Winter bewegen mit Schneemobilen. Und das lässt es eigentlich im Sommer gar nicht so richtig zu, da gut Offroad sich eine Strecke zu basteln. Und zurück durch Schweden war dann echt ätzend teilweise, weil ich da auch gesagt habe, okay, ich will jetzt irgendwie schnell nach Hause, will das auch irgendwie ein bisschen schneller hinter mich bringen. Fairerweise muss ich das gestehen. Und da bin ich dann auch echt viel einfach Schnellstraßen gefahren. Also eigentlich irrsinnig. Links und rechts eine Leitplanke und dann hast du so ein bisschen Randstreifen und da ging es dann irgendwie jeden Tag von morgens um 8 bis abends um 8 immer runter und immer lang hin. Bis ich mir dann abends irgendwie so ein ganzes Pfund Nudeln mit einem Glas Bolognese in die Rüstung geknallt habe und dann einfach mich ins Zelt gelegt habe und gepennt habe.
Ich habe doch mal jetzt zwei Fragen. Also das erste ist, wenn du das so 3 Wochen machst, war das nicht streckenweise auch wirklich einsam? Also so 24 Stunden und du bist da halt auf dem Drahtesel und konzentrierst dich halt nur auf dich, nimmst die Zeit natürlich auch über Sachen so nachzudenken, aber 3 Wochen können auch extrem anstrengend sein, dann auch mit sich sehr alleine zu verbringen, oder? Also
ja, also ich muss sagen, von dieser ersten Tour weiß ich eigentlich gar nicht mehr so richtig viel, wie ich mich da beschäftigt habe. Das war halt wirklich, ich habe viele meiner Reisen nicht mit dem GPS navigiert, sondern wirklich mit ganz normalen Straßenkarten. Das heißt, wie auch bei den anderen Langstrecken, war ich die meiste Zeit auf dem Rad eigentlich damit beschäftigt, diesen Tag, den nächsten Tag und den darauffolgenden schon mal vorzuplanen. Wo kann ich heute Abend zelten? Wann komme ich da an? Bei welchem Schnitt? Wie lang muss ich fahren? Wo kann ich einkaufen? Sowas halt. Also es sind relativ banale Dinge, die doch irgendwie dann viel Hirnkapazität, also das, was an geringer Kapazität dann überhaupt irgendwie zur Verfügung steht, wenn man sich da so aus den Schuhen fährt. Aber das Wenige wird dann hab ich dann hauptsächlich darauf verwendet, meinen Tag einfach so ein bisschen zu planen und durchzuspielen. Und dann abends war eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Wie gesagt, habe ich Zelt aufgebaut, habe mir da halt mordsmäßige Portionen reingedonnert. Meistens runtergespült mit 1 bis 3 Liter Cola oder sonstige Limonade, weil die Kaloriendifferenz, die du da am Tag radelst, die kriegst du auch gar nicht mehr rein mit Essen. Also da kannst du eigentlich nonstop irgendwas reinpfeifen und trotzdem wirst du abnehmen auf so einer Tour.
Ja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, wie viel Kalorien man da am Tag denn verballert. Also das ist ja pure extremes Radeln dann an der Stelle. Hast du das mitzählen lassen können mit irgendeiner Tracking-Uhr oder sonstiges?
Nee, hatte ich damals alles nicht so die Möglichkeiten. Aber du kannst mal rechnen, so dass es bei dem Gepäck und bei der Streckenlänge so kommst du mit gut 8000 Kilokalorien, irgendwie 6.000 bis 8.000 am Ende des Tages an. Dann hast du noch die Nacht dazwischen, wo du auch noch verbrennst. Plus der Körper kommt auch so ein bisschen in so einen Sportmodus, wo der sowieso immer noch irgendwie auf einem höheren Level einen Stoffwechsel betreibt als im normalen Alltag. Also mal irgendwie so 8.000 bis 10.000 Kalorien am Tag ist jetzt, glaube ich, so eine realistische Annahme für so einen Standardtag auf dem Rad.
Aber wie reagiert denn dein Körper dann da drauf? Also klar, so Muskelkater, Übersäuerung und so muss man ein bisschen aufpassen, aber der Arsch tut einem doch auch irgendwann einfach nur weh oder die Füße halt. Und irgendwie muss der Körper ja darauf reagieren. Wie viel nimmst du, also wie viel weniger Gewicht hast du dann am Ende so einer Tour?
Ja, ist unterschiedlich. Also ich sag mal, in 4 Wochen habe ich meistens immer so 5 bis 7 Kilo abgenommen. Da kommt mir das aber wieder zugute, dass ich halt so ein Teddy bin, weil ich natürlich mehr Reserven habe als jetzt so ein richtiger Hungerhaken. So, der muss halt natürlich mehr aufpassen, dass er sich richtig ernährt und gezielt ernährt auf so einer Tour, als ich mit meinem sowieso schon geschundenen Körper. Das ist mal fast wie so eine Entschlackungstour hier. Cycling Detoxing, oder wie könnte man das nennen, kann ich ja mal anbieten demnächst. Ansonsten was du sagst, ne, die Muskeln sind eigentlich gar nicht mal so richtig das Problem, sondern wirklich der Arsch tut höllisch weh, die Handgelenke tun weh, die Füße tun weh, der Nacken kommt irgendwann dazu. Wenn es wirklich gutes Wetter ist, das, was einem auch in Skandinavien passieren kann, dass du dir völlig den Pelz verbrennst und du kannst gar nicht, also ich schwitze auch mal wie so ein Schwein beim Radfahren. Das ist also, wenn ich das Fahrrad sehe, dann fängt der Körper schon an, also, boah geil, Radfahren. Ich fange schon mal an zu schwitzen. Ne? Dann sag ich, Digga, ich will nur einkaufen fahren, brauche ich dich mal. Und das ist dann, da hält halt keine Sonnencreme. Dann kannst du dir halt Sonnencreme auf die Arme schmieren. Das läuft dann mit dem Schweiß zusammen runter ins Lenkerband, in die Klamotten. Den kannst du aber natürlich nicht jeden Abend waschen. Das heißt, so ein Trikot was dann mal irgendwann eine Farbe hatte, hat die Farbe auf jeden Fall nicht mehr nach so einem Tag. Ja, deswegen habe ich dann auch mal Probleme oft mit extremem Sonnenbrand, dass ich dann gefühlt jeden Tag die Nase einmal abschält. Ja.
Ist dann halt. Aber gab es dann bei so Natur irgendwie so ein Gadget, wo du gesagt hast, okay, das hat sich auf jeden Fall bewährt, ohne das geht's nicht, oder das muss auf jeden Fall dabei sein, weil ich das immer irgendwie, also es kann ja was Nützliches sein, es kann ja aber auch was sein, was dich immer irgendwie wieder hochholt oder wieder motiviert, oder gibt's da irgendwas, oder dass du, weiß ich nicht, ein bestimmtes Essen oder Trinken dabei haben musst, weil du das dann übelst feierst, wenn du dir mal eine Auszeit nimmst, das dann dabei zu haben oder so?
So, du willst auch eigentlich auf eine Frage hinaus, spritzt du dir währenddessen Eigenblut?
Nee, ich wollte nur wissen, ob er sich das gute Lübser für das Ziel mitgenommen hat.
Nee, wenn dann natürlich nur den guten Pfeffi. Ne? Ja. Nee, aber tatsächlich hat sich das so ein bisschen geändert die Jahre über. Es ging halt los, also die erste Tour durch Schweden habe ich gemacht, da hatte ich noch einen Weltempfänger dabei, weil ich irgendwie noch so eine Verbindung haben wollte nach Deutschland, dass ich mal irgendwie so deutsche Nachrichten hören kann, deutschen Radiosender. Da habe ich dann abends im Zelt oder beim Abendbrotkochen halt versucht, da irgendwie einen Sender reinzudrehen, was meistens in tierischen Schimpftiraden geendet ist, weil einfach auch da war halt nichts reinzukriegen. Gab es halt doch irgendwie schwedischen Metal. Danach, also irgendwie so Musik habe ich eigentlich immer gerne dabei, aber mittlerweile verzichte ich darauf komplett, also über die Jahre hat sich das eigentlich so hingewandelt, je weniger, desto mehr. Also je weniger ich dabei habe, umso mehr kann ich das eigentlich genießen, weil ich mich halt nicht darauf verlassen muss, dass das funktioniert. Also das, was wirklich am irgendwas Mechanisches oder ein Zelt oder eine Isomatte oder ein Schlafsack, wenn das gut funktioniert, wenn ich weiß, ich kann abends mein Zelt aufbauen, meine Isomatte aufblasen, meinen Schlafsack ausrollen und ich weiß, ich kann dann wirklich irgendwie 10 Stunden oder 8 Stunden vernünftig schlafen, ohne mir den Arsch abzufrieren. Das ist dann mittlerweile mein persönlicher Luxus.
Aber hast du dann Fahrradtaschen dabei, wo du das Gepäck verstaust oder einen Rucksack oder wie machst du das?
Also Fahrradtaschen sind immer irgendwie dabei, in variablen Formen. Also früher bin ich halt noch mit ganz normalen so Gepäcktaschen, wie Oma Irmgard zum Einkaufen fährt, unterwegs gewesen. Hm. Plus so einem nerdigen Backstein vorne am Lenker, wo halt Portemonnaie und Kamera und Dinge drin waren. Mittlerweile gibt es halt dieses, was halt sehr beliebt und ja schon fast gehypt ist, ist das Bikepacking, wo man halt auch wirklich diese Ausrüstung maximal reduziert. Das heißt, du hast in dem Rahmendreieck vom Fahrrad, wo sonst eigentlich so Trinkflaschen drin sind, hast du eine große Rahmentasche. Da kannst du ein paar Items unterbringen, dann hast du eine Gepäckrolle vorne am Lenker. Und du hast noch so eine, das nennt man so salopp Arschrakete. Das ist halt eine Satteltasche, die aber wirklich enorm groß ist. Also da kriegst du so bis zu 14 Liter rein. Und mit diesen drei Taschen kannst du eigentlich, wenn du gute, hochwertige und leichte Ausrüstung hast, die sich auch entsprechend klein verpacken lässt, kannst du tagelang unterwegs sein. Also da hast du Schlafsack, Zelt, Isomatte dabei, ein paar Wechselklamotten, Waschzeug, ein Kocher, Reparaturzeug und du hast noch Platz für Essen. Ohne dass du halt dieses bullige Auftreten hast, wie der ganz normale Reiseradler, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Mhm. Ohne das abwerten zu meinen, das hat alles seine Berechtigung. Aber ich bin jetzt halt mehr zu diesem maximal reduzierten Setup übergegangen.
Erik, du kannst ja schon deine wahre Meinung über normale Touringfahrer hier aussprechen. Also wir sind hier der ehrliche Podcast. Kannst schon sagen, dass du das nicht, da nicht viel von hältst.
Nee, halte ich super viel von, weil so eine Frage, die ich immer kriege, wenn ich dann irgendwas erzähle von meinen Radreisen und Radtouren, dass die dann mal sagen, ja, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich am Wochenende 20 Kilometer gefahren bin, dann lachst du mich aus. Nee, lache ich nicht, weil darum geht's irgendwie. Du machst das, woran du Spaß hast und Freude hast. Und wenn du Spaß hast, dir irgendwie abends noch am Lagerfeuer Marshmallows zu grillen und Schokomousse zu kochen und einen Stockbrotteig zu kneten, ja, mach das verdammt nochmal. Das ist jetzt nicht, das ist nicht das, was ich mache, wenn ich losfahre. Daran hätten aber die Leute auch gar keinen Spaß. Und von daher ist es halt absolut irrelevant, wie diese Form des Radreisens oder irgendwie der kurzen Zivilisationsflucht aussieht. Hauptsache, es passt für dich. Und wenn das 20 Kilometer sind von der Alster irgendwie bis raus in die an die Bundhäuser Spitze, auf Bundhäuser Spitze unten auf der Veddel oder so, und du hängst dich da mit der Hängematte hin, ja, dann ist das absolut legitim. Und deswegen, das ist halt das Schöne, dass es irgendwie Radfahren kann jeder. Jeder hat ein Fahrrad in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen. Die verachte ich dann wirklich. Also Menschen ohne Fahrräder, das ist, weiß nicht, geht nicht in meinen Kopf. Und von daher bin ich da wirklich absolut entspannt. Also ich bewerte das nicht. Auch nicht hier, in diesem ehrlichen Podcast.
Du hast Glück, weil Sören hat sich, Sören, seit wie vielen Wochen hast du jetzt ein Fahrrad?
Wochen? Ich habe das letztes Jahr an Pfingsten gekauft und habe damals noch gesagt, das wird der größte Fehlkauf des Jahres sein. War es aber nicht.
Du hattest wahrscheinlich Glück, dass du überhaupt noch ein Rad gekriegt hast.
Doch, das war kein Problem. Es war eher so die Sorge, dass ich dann halt einfach das habe, aber nie damit fahre.
Das Problem ist, Sören ist so einer, der hat erstmal sich die optische Outfit-Ausstattung gekauft, was man alles haben muss, die Radlerhose und so weiter. Bevor er wahrscheinlich das Fahrrad schon hatte.
Ich sah auch ohne Fahrrad schon aus wie ein Extrem-Fahrradprofi, ja, stimmt. Ja. Nee, das habe ich mir jetzt alles erst gekauft.
Erik, mal eine ganz kurze Frage noch in die Richtung, machst du diese ganzen Touren alleine? Also gibt es da Leute, mit denen du das dann zusammen durchziehst auch mal?
Das variiert so ein bisschen. Meine dritte große Radreise, die hat mich dann nach Russland geführt. Und das war eigentlich ein bisschen ja, aufwendiger und auch ein bisschen untypischer, weil am Ende hieß es noch 10 Tage durch die Tundra wandern und über das Uralgebirge. Und das hatte ich dann einem Bekannten erzählt in Hamburg, und der war irgendwie dann so leicht angefixt, und dann hat er gesagt, so irgendwie, ja, ich habe Bock, da mitzukommen. Und Frank, das könnte eigentlich vom Alter mein Vater sein, der ist jetzt, ich glaube, der geht jetzt auf die 60 zu. Den habe ich damals bei diesen 600 Kilometern kennengelernt in Hamburg, also meine erste Langstrecke. Und da wusste ich so ungefähr, okay, wenn jemand den Schneid hat, sowas mitzumachen und irgendwie nicht zum heute hat es den ganzen Tag geregnet und ich will ins Hotel und mir ist kalt und ich muss pipi und so, dann war das Frank, der mir dann in Sinn gekommen ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das passt, da können wir uns zusammen tun wir uns zusammen, und ja, da bin ich dann bis Moskau alleine geradelt, und dann ist Frank hinterher geflogen, und dann sind wir zusammen nochmal, soweit die Straßen gereicht haben, Richtung Norden gegondelt und sind dann von da einmal ins Uralgebirge reingewandert und zurück. Das war die erste Reise mit Frank, dann war ich mit ihm nochmal unterwegs in Russland, das war dann aber eine reine Wander- und Packrafting-Tour, also mit so einem Mini-Schlauchboot waren wir da dann unterwegs. Und ansonsten...
Aber in welchem Zustand kommt man auf die Idee, sich zu sagen, okay, ich fahre mit dem Fahrrad nach Russland?
Ja, das ist so... also ich weiß ja nicht, wie viel Muße eure Zuhörer haben, aber das kann ja ganz schön eskalieren, wenn ich jetzt aushole. und zwar die Reise zum Nordkap, die erste. Das war so der Punkt, wo ich auf dem Rückweg nach Hause schon gedacht habe, also egal wie kacke das manchmal ist, ich habe auf jeden Fall Bock, nächstes Jahr wieder loszueiern mit dem Fahrrad. Und dann aber nicht nach Norden, sondern ich fahre mal in die andere Richtung, nach Süden. Dann habe ich geguckt, okay, was gibt es denn so als ähnlichen Punkt wie das Nordkap? Das ist ja so das Ende Europas, immer so unter den Wohnmobilfahrern und Touristen. Was gibt es denn im Süden? Und dann habe ich relativ schnell bin ich auf die extremsten Festlandspunkte von Europa gestoßen. Also halt alles, was Festland-Europa ist, Nord, Süd, Ost und West. Und dann ging es 2010 runter nach Spanien mit dem Rad, an die Straße von Gibraltar. Und danach hoch nach Lissabon zum Cap Roca. Das war dann so der südlichste und westlichste Punkt, den ich auf meiner Tour erreicht habe. Und dann wurde es tricky. Dann ging es nämlich um den östlichsten Festlandpunkt von Europa. Und der östlichste Festlandpunkt in Europa hat mehrere Definitionen. Die einen sagen, das liegt im Kaukasus, die anderen sagen, das liegt im südlichen Ural, die anderen sagen, das liegt im nördlichen Ural. Und am Ende habe ich mich einfach auf die interessanteste Variante geeignet, die auch am meisten Abenteuer mit sich geführt hat. Das war die höchste Stelle des Uralgebirges auf dem 67. östlichen Breitengrad. Und das ist nochmal, ist einfach im fucking Nowhere. Also das ist irgendein kleiner Stein, der dann genau an diesem Punkt liegt, auf irgendein Geröll fällt, von wo aus du eigentlich einfach nur noch nach Sibirien reinguckst. Da gibt es noch so 3, 4 Nomaden, die da in der Nähe zelten. Und das war dann unser Ziel oder das Ziel der Reise. Und da war mein Anspruch dann auch immer so, okay, ich möchte halt aus eigener Kraft, so gut wie es geht, diese Strecken absolvieren innerhalb meiner Möglichkeiten. Also Ausbildung, habe ich das abgesprochen mit meinen Ausbildern, dass ich halt meinen Jahresurlaub an einem Stück nehmen durfte. Und bin dann freitags Nachmittag nach dem Ausstempeln, Radklamotten an und direkt aus dem Werk los Richtung Moskau. Da Frank eingesammelt und dann ging es halt noch 10 Tage weiter mit dem Rad und dann halt einmal 10 Tage durchs Gebirge und dann wieder zurück nach Moskau, um wieder nach Hause zu fliegen. Und das war eigentlich ein ja, ziemlich fettes Ding, muss ich sagen. Das hat alles gut geklappt, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Es war mega geil. Wir haben bei Nomaden gepennt, eine Nacht. Mega die Gastfreundschaft erfahren in Russland. Ja, das ist dann halt das, was auch mal am Ende das alles irgendwie wieder ja, wettmacht, wenn du das doch mal irgendwie, wenn du mal einen beschissenen Tag hast.
Aber du bist mit dem Fahrrad da komplett hingefahren, zurück dann geflogen, ne?
Ja, so teils, teils. Also irgendwann im Sommer gibt es keine Straße. Also wo wir hin wollten, war Vorkuta, nennt sich das. Das ist eine Stadt relativ weit im Norden. Und da führt eigentlich nur eine Bahntrasse hin. Das heißt, die letzten, ich glaube, 800 oder 1000 Kilometer, die könnte man sich im Sommer auf irgendwelchen ganz, ganz wilden Pisten mit einem Fatbike vielleicht durchqueren durch den Schlamm. Aber es halt war auf keinen Fall eine Option, jetzt in diesem Zeitrahmen das irgendwie mit einzubinden, sondern wir sind dann bis zur letzten Station auf der Straße gefahren, die es halt noch irgendwie gut zu befahren ging und sind dann von da mit dem Zug die letzte Etappe gefahren. Und von Vorkuta aus sind wir halt wieder mit dem Rad ein Stück in die Tundra gefahren, auch auf irgendwelchen Fahrspuren, wo sie dann mit so umgebauten Panzern lang knattern, um irgendwie die Nomaden zu versorgen mit Lebensmitteln oder um da auch Jäger auszusetzen oder Touristen. Und diese Fahrspuren hören dann aber auch, die verlaufen sich dann auch irgendwann im Sande. Und dann haben wir die Räder einfach in den Busch geworfen und haben einen Rucksack geschnappt und sind dann einfach so weitergewandert und haben auf dem Rückweg dann die Räder mitgenommen und sind dann mit dem Zug wieder zurück nach Moskau gefahren, weil das war uns irgendwie, wir hatten irgendwie Bock drauf, auch so ein bisschen langsamer zu reisen, weil das halt auch dann einfach so ein Gefühl dafür vermittelt, wie viel man auch eigentlich aus eigener Kraft geschafft hat, wenn du dann zurück mit dem Zug 48 Stunden unterwegs bist oder so.
Ja. Hast du irgendeine Reise mal abbrechen müssen? Weil das habe ich jetzt die ganze Zeit noch nicht rausgehört, ob es irgendwas gab, wo du wirklich gesagt hast, nee, es geht jetzt kein Stück weiter, weil du aufgegeben hast oder dein Material irgendwie aufgegeben hat? Oder gab es sowas gar nicht in den ganzen Jahren?
Doch, gab es einmal. Das war auch relativ ärgerlich, aber das war auch, also es war körperliches wie auch materielles Versagen. Es kam erst das eine und dann das andere. Das war, war auch in Russland und zwar oben in der Nähe von Murmansk gibt es die Kola-Halbinsel. Die ist relativ menschenleer. Und da wollte ich rum mit so einem selbstgebauten Gefährt aus Aluminiumprofilen, selbstgeklebten Glasfaserfelgen, irgendwelchen Traktorreifen und einer selbstgenähten Cordura-Socke, damit ich mir nicht sofort diesen Gummischlauch zersteche. Und dieses Vehicle hat aber auf diesen extrem schlechten Straßen allein schon auf der Zuwegung zum Einstiegspunkt der Tour schon versagt. Und das war dann so, okay, da habe ich jetzt nicht die Sprachkenntnisse für und auch nicht jetzt irgendwie die Muße, mich dann in irgendeiner Hinterhofwerkstatt hinzustellen und irgendwie in 2 Wochen mir einen neuen Anhänger zu basteln. Und dann kam doch noch hinzu, dass ich eine massive Knieentzündung hatte. Und da habe ich gesagt, okay, das soll nicht sein diesmal. Also ich will es jetzt auch nicht erzwingen, das hat irgendwie keinen Sinn. Ich habe jetzt auch keinen Spaß mehr an der Sache und habe dann so ein paar Sachen da zurückgelassen und auch entsorgt. Und bin dann hochgefahren nach Murmansk, habe mir das Krankenhaus angeguckt, habe gedacht, okay, da gehst du nicht hin. Und dann bin ich rübergefahren zur finnischen Grenze und habe da mal im Krankenhaus angeklopft. Aber es war dann auch so, ist eine Knieentzündung, hast Pech gehabt, 2 Wochen Ruhe, wo du dann auch denkst, ja, mit dem Rad 2 Wochen Ruhe, wie soll das jetzt funktionieren? Da hatte ich dann aber noch Bekannte in der Ecke von einer anderen Reise und bei denen habe ich mich dann so ein bisschen, selber eingezeckt Und von da aus dann das Rad mit der Post organisiert, dass das nach Hause geschickt wurde. Und ich bin dann selber nach Hause getrampt von Finnland aus. Das war dann halt auch, ich habe dann halt versucht, noch das Beste aus der Reise zu machen, dass ich noch irgendwie nochmal Leute treffe, die ich gerne mal wieder gesehen hätte, plus mal was Neues probieren, nicht per Anhalt erfahren. Was auch gut geklappt hat. So, und das war so, ja, das war eine Reise, die wirklich mal abgebrochen werden musste. Die zweite Tour mit Frank, das gab es auch ein bisschen Komplikationen, dass wir die Route nicht so laufen konnten, wie wir eigentlich geplant hatten. Das war dann mal so, ja, ad hoc Änderungen umsetzen, überlegen, Alternativen schaffen. Hauptsache, man bleibt irgendwie in Bewegung und nutzt die Zeit, die man halt hat. Weil darauf hat man sich ja gefreut.
Krass, immer noch wieder. Das, Sören und ich sind zwar auch gerne in Osteuropa, aber meistens im Flieger.
Und nur zum Saufen. Ja. Also wir organisieren unsere Reisen dann immer eher so nach dem Bierpreisindex der jeweiligen Länder. Immer da, wo es gerade am billigsten ist. Oh Gott.
Ja gut, das ist so ein 5 Liter Bierkanister, der ist ja nun mal günstiger zu haben im Osten als bei uns.
Absolut. Ja, krass. Ich bin echt beeindruckt von den ganzen Stories. Ne? Das hat mich echt, wie gesagt, immer geflasht. Und du hast ja auch, glaube ich, manchmal so ein paar Videoschnipsel da zusammengepackt, dass man auch mal ein paar Eindrücke dafür gewinnt. Gibt es die noch?
Ja, es gibt noch ein paar Videos auf Vimeo. Da kann ich dir sonst nachher mal auch den Link schicken. Weiß nicht, kannst du es vielleicht mit in deine Beschreibung packen. Ansonsten, ja, ich habe noch ein größeres Video von der Winterreise. Das ist aber nicht ganz selbsterklärend, weil das ist eigentlich so, das war von diesen Reisen zu den Extrempunkten das Highlight, weil das Nordkap liegt nämlich auf einer Insel und nicht auf dem Festland. Und dann war es für mich nochmal an der Reihe, auch nochmal in den Norden zu fahren, nämlich zum Nordkinn. Das ist ungefähr 80 Kilometer Luftlinie vom Nordkap entfernt. Ist dann aber der nördlichste Festlandpunkt. Und da ich nicht Bock hatte, zum dritten Mal im Sommer in den Breitengraden unterwegs zu sein, habe ich mich dann da entschieden, im Winter mal hochzufahren. Und da hatte ich dann eigentlich richtig Bock und mir auch mal die Zeit genommen, ein paar mehr Videoaufnahmen zu machen und habe daraus ein etwas längeres Video mal geschnitten, was aber auch jetzt nicht absolut vorzeigbar ist. Ist halt sehr rudimentär. Aber da, mal gucken, vielleicht drücke ich das raus.
So, ja, auf jeden Fall. Also können wir auch gerne einfach bei Instagram dann vielleicht ein paar Videoausschnitte mal in die Story hauen.
Ja. Und Sören, planst du jetzt schon deine nächste Reise? Wo geht's für dich dann hin mit dem Fahrrad? Von Berlin bis nach Peking?
Ich warte jetzt erstmal, bis ich durchgeimpft bin. Und dann geht's direkt vom Impfzentrum nach Malle.
Da ist der Bierdeck aber nicht so gut, oder?
Der Bierdeck, aber da geht's dann einfach nur, weißt du, um die Message.
Ja, krass.
Erik. Ich würde sagen, wir machen jetzt langsam Schluss. Wir sind fast bei einer Stunde und ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viel und ganz, ganz lange weiterreden.
Ja, das langweilt die Leute ja nur. Die haben jetzt Bock auf
Bier. Ja, ich glaube nicht mal, dass das so langweilig wäre. Ich glaube, da gibt es noch ein paar geile Storys. Aber das können wir gerne beim nächsten Mal machen. Oder wir haben jetzt einfach schon alles erzählt, was sau interessant ist. Aber ich denke, da gibt es noch ein paar Storys, oder?
Da gibt es, glaube ich, noch eine Menge. Ich glaube, dass die meisten Zuhörer sich jetzt gerade so denken, alter Schwede, wann mache ich das mal? Weil es gibt ja viele, viele Menschen, die eigentlich immer so solche Touren sich mal in ihrem Leben planen, von wegen, mein großer Wunsch ist mal mit dem Fahrrad von Berlin bis nach Rügen fahren oder einmal um die Ostsee mit dem Fahrrad. Und man nimmt sich das nie so richtig, also man nimmt es sich mal vor, aber macht es halt nicht. Ne? Und wenn ich sowas jetzt höre, motiviert mich das.
Hannes, war das mit dir, wo wir den Typen mal getroffen haben, der uns gefragt hat, wo die Grenze ist?
Ja, genau. Aber der wollte laufen, oder?
Ja, der ist gelaufen von Paris nach Warschau. Und der hat uns in Berlin gefragt, wo ist denn die Grenze? Und wir dachten halt, der meint irgendwie die Berliner Mauer oder so. Und wir müssen uns angucken. Und wir dann, naja, da und da. Und er meinte, nee, die polnische Grenze. Und wir, was bist du denn da? Und er, ja, ich laufe gerade von Paris nach Warschau. Ja, ich finde es immer geil, wenn Leute sowas einfach mal durchziehen und machen und dann auch eventuell sich ein bisschen schinden und aber dadurch dann auch nochmal Bock haben, irgendwie nochmal extremer zu werden oder noch eine Stufe draufzulegen oder so. Das finde ich ganz cool.
Da kann ja, auf jeden Fall, du hast halt eine geile Story dahinter halt auch, ne? Also das alles, was du jetzt erzählt hast und so weiter, das ist ja...
Ja, aber ich glaube, du machst es ja nicht, um die geile Story dann zu erzählen.
Doch, sondern weil wegen Instagram und Videos, hast. Haben wir doch jetzt gelernt. Ach so, okay. Vimeo ja. Und so weiter. Das ist der einzige Grund, warum man das macht.
Erik, hast du dir schon eine Weltkarte tätowieren lassen?
Noch nicht. Aber ich spiele mit dem Gedanken.
Nein, aber warte mal, Erik, da fällt mir gerade was ein. Hast du dir nicht immer ein paar Sachen tätowieren lassen?
Ja, die sind auch noch da. Alles aber hat nichts mit Reisen zu tun.
Ach so. Okay. Na gut.
Ja, aber den Rest überlassen wir eurer Fantasie. Erik, ich kürze das Ganze jetzt nochmal ein bisschen ab hier. Jo. Vielen Dank, dass du da warst und dass du das alles erzählt hast und geteilt hast mit uns. Echt saugeile Geschichten dabei und ich finde es total beeindruckend.
Ja, freut mich. Und an alle, die Bock drauf haben, einfach machen. Nicht so viel drüber nachdenken.
Genau so. Und ich reiß uns jetzt mal richtig in die Scheiße zum Ende und sag einfach, nächstes Jahr fahren wir mit Erik, keine Ahnung,
um die Ostsee. Punkt,
nach Kapstadt mit dem Fahrrad. Einmal durch Afrika.
Einmal um die Ostsee, Hannes. Klein Anfang. Baby Steps.
Für mich wäre es ja schon ein Anfang. Ich fahre zwar gerne Fahrrad, aber auch immer nur so ein paar Kilometer. Wenn ich von heute jetzt noch mit dem Fahrrad nach Buxtehude fahren würde, das würde mich, glaube ich, schon killen. Aber naja.
Ja, du hättest auch massiven Gegenwind, also Hut ab, das wäre schon eine Leistung.
Jetzt hast du mich wieder demotiviert.
Jetzt wird's ja, auch wieder Hannes, genau, und genau so entlassen wir dich jetzt auch aus der Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Gegenwind heute noch.
Alles klar.
Geh zum Kiosk und hol mir ein Bier.
Ja, gönn dir mal hart.
Ciao.
Bis dann. Ciao.